Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur, und heute darf ich im Podcast-Studio mal wieder meine liebe Kollegin Esther mir gegenüber sitzen haben.
Hallo, hallo Max, wir zwei mal wieder.
Endlich mal wieder nicht digital zugeschaltet, in echt, in Person.
Ich sehe Max in die Augen und es funkelt mit der Vorschau auf den März.
Die Seriengier in meinen Augen. Genau, wir beide haben wieder fleißig Serien geschaut und Serienstartlisten durchforstet und geben euch heute in der Monatsvorschau einen Überblick über die 15 spannendsten Serien, die es im März zu streamen gibt. Esther, bist du bereit?
Sehr bereit.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Wenn ihr mal wieder abends vor dem Fernseher sitzt und nicht wisst, was ihr schauen sollt, dann seid ihr bei uns genau an der richtigen Adresse. Wenn ihr uns schon länger hört, dann kennt ihr das Spiel. Wir stellen euch 15 neue Serien und Staffeln vor, die ihr diesen Monat bzw. im März jetzt hierzulande im Stream bei Netflix, Amazon, Disney Plus und die da an den Start gehen und die ihr gucken könnt und die aus unterschiedlichen Gründen auf jeden Fall einen Blick wert sein könnten, seien es neue Staffeln beliebter Serien, Neuheiten mit spannender Besetzung oder Konzept, die schon Vorfreude wecken, oder Serien, die wir vielleicht schon vorab gesehen haben und euch gleich empfehlend mitbringen können. Und das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch, und ihr müsst nichts mitschreiben. Findet ihr alle Titel dann nochmal und wo ihr sie streamen könnt in den Shownotes. Und eine Sache noch vorweg, diesmal sind wir tatsächlich etwas früher dran mit unserer Monatsvorschau. Der Februar ist noch nicht vorbei, und Grund dafür ist ein gewisser Anwalt aus Hell's Kitchen.
Matt, wer kennt ihn nicht?
Der leider kommenden Mittwoch einen Termin mit uns fest gebucht hat, deswegen haben wir die Monatsvorschau eine Woche früher schon. Genau, und leider zum Zeitpunkt der Aufnahme haben noch nicht alle großen Streamingdienste ihr Märzprogramm vollständig bekannt gegeben, weshalb vielleicht die ein oder andere spannende Serie fehlen könnte. Wir wissen es nicht, falls Netflix überraschend noch das ganz große Ding ankündigt, aber wir haben trotzdem mehr als genug interessante Neuheiten gefunden. Unter anderem.
Ihr wisst ja auch, wir reichen dann immer noch was nach, wenn noch was kurzfristig dazugekommen ist.
Unter anderem sind auch gleich drei Titel dabei aus unserer Jahresvorschau.
Wirklich? Ja. Das scheint ein guter März zu werden.
Ein guter März. So, und bevor wir uns den kommenden Serien gleich widmen, blicken wir noch einmal ganz kurz auf den Februar. Mhm. Esther, welche Serie hast du zuletzt gesehen oder kannst du noch empfehlen, die nicht Zero Day ist?
Also ich habe tatsächlich meinen Februar mit den Defenders verbracht, mit drei Staffeln Daredevil, eine Staffel Defenders und zwei Staffeln Punisher. Aber jetzt, ich habe auch eine andere noch nebenbei geguckt, die mich überrascht hat, dass sie mir gefallen hat, nämlich das Serienfinale von Cobra Kai. Mhm. Und die hatte mich ja am Anfang der sechsten Staffel so ein Stück weit verloren, dass ich gesagt habe, oh, ist immer das Gleiche, ja, die Bösewichte wechseln die Seiten, toll. Und deshalb war ich so, ich bringe das jetzt nur noch zu Ende, weil ich es halt angefangen habe. Und dann wurde ich doch angenehm überrascht, dass sie da nochmal zu alter Größe zurückfindet. Also so große Gesten, dramatische Kämpfe, auch keine Angst davor, mal alles so total überzogen darzustellen. Also da kann ich nur sagen, hat mir gefallen, der Abschluss.
Ich habe geweint. Und ich habe eine Serie noch mitgebracht, auf die uns ein Kommentar bei Spotify hingewiesen hat, dass wir sie in der Februarvorschau vergessen haben. Wir haben sie natürlich nicht vergessen. Nein, auf gar keinen Fall.
Wir haben sie nur unter den Tisch fallen lassen.
Es war leider kein Platz mehr unter den 15 Serien. Wir müssen halt auch eine Auswahl treffen. Aber natürlich hätte sie es auch verdient. Und deswegen ist sie jetzt heute mit dabei. Und zwar die dritte Staffel von Invincible. Die ist im Februar, die läuft seit dem 6. Februar wöchentlich, noch bis 13. März. Ich durfte vor dem Start schon die ersten 6 Folgen gucken. Und ich kann allen nur sagen, wenn ihr Superhelden-Serien mögt, dann schaut Invincible.
Ist sie noch genauso blutig wie die erste Staffel?
Ja, ab und zu. Also sie hat so Gewaltspitzen, aber sie ist ja jetzt kein Dauerfeuer an Gewalt.
Ist sie härter als The Boys?
Ich würde sagen, ja, manchmal, in gewissen Momenten vielleicht. Also falls ihr es noch nicht gehört habt, Invincible ist eine Animationsserie, geschaffen wurde die von Robert Kirkman, der auch die Comic-Vorlage geschrieben hat. Und natürlich, der ist ja vor allem auch bekannt als Schöpfer von The Walking Dead, von den Comics. Und ganz grob und ohne Spoiler, das Ganze ist ein Epos über den jungen Superhelden Mark Grayson, der seinen Platz in der Welt sucht. In einer Welt voller Superhelden und Schurken. Und Invincible erfindet zwar das Rad nicht neu, was so Superheldengeschichten angeht, aber ich finde, die Serie erschafft so eine wirklich clevere, durchdachte Welt mit spannenden und vielschichtigen Charakteren. Und die schafft halt diesen Spagat zwischen Lockerheit und Ernsthaftigkeit, so Coming of Age bis zu wirklich brutalo Superhelden-Action und zwischen Witz und Tragik. Und es gibt halt, wie du auch schon gesagt hast, diese extremen Gewaltspitzen, die aber immer auch mit den Charakteren zusammenhängen und immer was für die Charaktere bedeuten. Und die Action-Szenen sind auch sehr, sehr gut animiert, finde ich. Mhm. Also wenn ihr noch nicht überzeugt seid, ich habe mal einen Blick geworfen auf die Moviepilot-Community, auf die Bewertungen. Und tatsächlich ist Invincible auf Platz 2 der besten Superhelden-Serien überhaupt, direkt hinter The Boys. Mhm. Also ein Must-Watch, noch vor einem gewissen Anwalt aus Hell's Kitchen.
Der auf Platz 2 ist.
Der auf Platz 4 tatsächlich.
Ach, okay.
Da ist noch ein gewisser Batman Animated Series davor.
Ah, okay, okay.
So, und bevor wir jetzt in den März eintauchen, gibt es hier kurz noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Esther, wir haben schon häufiger heute über ihn gesprochen.
Jetzt dürfen wir auch seinen Namen nennen.
Ja, nenn mal seinen Namen.
Sein Name ist Matt Murdock, yeah. A.k.a. Daredevil. Ja, wir haben lange drauf gewartet. Jetzt kehrt Daredevil zurück in seiner eigenen Serie, nicht nur in irgendwelchen Gastauftritten in anderen Serien. Daredevil Born Again. Ich will immer sagen Daredevil Reborn. Ich weiß auch nicht, warum, ist ja auch so ein schöner Titel. Aber nein, Daredevil Born Again startet bei Disney Plus am 5.3. um 3 Uhr nachts, wenn euch die Uhrzeit interessiert. Die Serie war ja schon 2022 heiß in Produktion, wurde dann nochmal völlig umgeworfen, komplett umgestellt und dann mussten wir nochmal länger warten, aber jetzt ist sie tatsächlich da. Ich muss ja sagen, Daredevil, Marvel's Daredevil, wie es ja damals immer noch genannt wurde, bei Netflix war es eine meiner absoluten Lieblings-Superhelden-Serien, die es so gibt. Inzwischen ist ja Daredevil mit all seinen Defenders-Kumpanen, also Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage, Punisher, all die Serien sind zu Disney Plus rübergewandert, damit Marvel manchmal dann einen Platz findet und nicht verwirrt ist, wo man das alles streamen kann. Und jetzt haben wir sozusagen die Fortsetzung all dessen in eine Serie gegossen. Und da finden wir, vielleicht nochmal, fangen wir mal ganz von vorne an.
Wer ist denn Matt Murdock?
Matt Murdock ist ein junger Herr, oder erst ein Junge, der in einem New Yorker Stadtviertel namens Hell's Kitchen aufwächst. Und leider hat er da einen Chemieunfall, als er ein kleiner Junge ist und verliert sein Augenlicht. Aber dafür werden seine anderen Sinne geschärft. Und deswegen, ja, arbeitet er als Erwachsener nicht nur als Anwalt und Strafverteidiger bei Tag, sondern auch als Rächer, als Verteidiger. Ja, es gibt keinen ordentlichen Begriff, nee, oder?
Ich nenne es immer Vigilant.
Vigilant, ein Rächer, der Unschuldigen verkleidet als Teufel von Hell's Kitchen. Genau, setzt er sich da als maskierter Held ein. Und das macht er natürlich auch nicht immer auf legalem Weg, was ein bisschen anti zu seinem eigentlichen Beruf steht, aber gut. Und ihm zur Seite steht dabei sein bester Freund Foggy Nelson, auch Anwalt, und die Spürnase Karen Page, die sie gleich in Staffel 1 rekrutieren. Sie macht so Recherchen und ist dann auch mal Journalistin zwischendurch. Und zusammen betreiben sie die Kanzlei Nelson, Murdock und Page. Da befinden wir uns am Anfang von Staffel 1.
Spoiler für das Ende von Daredevil.
Ja, sorry. Und dann sollte man vielleicht noch wissen, dass der größte Gegner von Daredevil ein gewisser Herr namens Wilson Fisk ist. Auch bekannt als Kingpin, ein großer Bösewicht, der aber sehr überzeugend dargestellt wird von Vincent D'Onofrio, dass man immer so denkt, ja, der hat irgendwie sowas, so einen Reiz, irgendwie sowas Spannendes, sehr Unheimliches. Und die zwei kreuzen natürlich immer ihre Wege, wenn sie die Stadt nach ihren eigenen Vorstellungen schon ein Stück weit gestalten wollen und dann natürlich auch aufeinander prallen mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen. Genau, in dieser Grundsituation finden wir uns am Anfang von Daredevil Born Again wieder. Der Trailer verrät allerdings auch schon, dass Matt Murdock sein Kämpferleben aufgibt, an den Nagel hängt und dann eher nur den Anwaltssachen nur noch nachgeht. Und das bleibt aber vermutlich nicht so, denn wenn wir uns den Titel angucken, Born Again, wiedergeboren, muss da wahrscheinlich der neu das Licht der Welt erblicken. Ich finde es übrigens schön, den Titel. Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ja, es gibt ja auch die Born Again Christians, also die sozusagen sich neu dem christlichen Glauben verschreiben. Es ist also nicht nur so ein Reborn, Wiedergeburt-Titel, sondern auch nur so ein spirituell christlich angehaucht. Und weil ja Matt Murdock auch ein schwieriges Verhältnis zu seinem Katholizismus hat, passt das dann auch wieder.
Und es gibt natürlich auch eine bekannte Comic-Reihe von Daredevil, die genau, Born Again heißt, die aber nicht die Vorlage ist für diese Staffel.
Ja, das stimmt, genau. Oder auf der Pressekonferenz, die wir besucht haben, haben sie gesagt, die haben sich zwar an diesem Comic visuell orientiert, aber halt nicht inhaltlich. Also haben sich viele Panels angeguckt und gesagt, oh, das wollen wir auch sozusagen mit dieser Farbgebung oder Licht und Schatten darstellen.
Das
aber
dachte ich mir nämlich schon damals, als es angekündigt war, weil die Story von Born Again in Teilen eigentlich in der dritten Staffel von Daredevil schon adaptiert wurde.
Ah, okay. Ist das die Bullseye-Story dann oder was?
Ja, und das, wo er in der Kirche, wollte ich sagen, ja genau, bei den Nonnen
wieder im Keller
wird.
Der Nonnen aufgepäppelt wird, alles
da
klar.
Ist auch Born Again.
Stimmt, diese ganzen Wiedergeborenen.
Beginnt ja auch mit seinem Tod und Wiederwachen.
Die wiedergeborenen Erlöser, die da ständig rumlaufen.
Wie oft wird der eigentlich wiedergeboren?
Gut, zurück zum Thema, Max. Ja, die Rückkehr hängt natürlich jetzt auch damit zusammen, dass Wilson Fisk nicht weg vom Fenster ist, sondern seinen Ruf als ehemaliger Bösewicht aufpolieren will und Politiker werden, genauer gesagt Bürgermeister von New York. Und das ist natürlich so, da guckt der Matt Murdock erstmal hin und sagt, kann das stimmen? Kann das gut ausgehen? Ist da eher misstrauisch, aber sie ja sind halt jetzt gerade in so einem Gleichgewicht, dass sie beide wissen, wer sie sind, ihre Identitäten kennen und sich nicht so richtig auffliegen lassen wollen, können, müssen. Und ja, mehr kann man eigentlich zur Ausgangssituation noch gar nicht sagen, der neuen Serie.
Auf jeden Fall höchst brisant das Thema, ob ein vorbestrafter Krimineller etwa ein politisches Amt bekleiden darf.
Ne? Ich weiß auch nicht, Max, ich weiß auch nicht. Der Trailer verrät auf jeden Fall schon, dass es wieder brutal und düster wird. Und der Showrunner Darius Gardapane, der hat ja auch schon The Punisher gemacht. Und es war ja nochmal so richtig schon Magengrubenschlag nach. Daredevil hat mir auch sehr gut gefallen. Und der hat sogar zum Neustart jetzt seine Serie schon mit The Penguin verglichen, wo er meinte, ja, wir haben was ganz toll lange vorbereitet und dann kommt aber mal der Penguin um die Ecke und macht genau so was Ähnliches. Also da können wir uns sozusagen auf einen ähnlichen Tonfall einstellen, denke ich mal.
Oh nein,
so
geerdet, der Penguin düster. Wollte keine Comicserie sein.
Ja, ja. Und ich finde auch noch spannend, dass Justin Benson und Aaron Moorhead, das Indie-Duo, kennt ihr vielleicht aus The Endless oder den zwei Marvel-Serien Moon Knight und Loki, da haben sie auch schon Marvel-Erfahrungen gemacht, als Regisseure mit an Bord sind von 3 Episoden. Und natürlich haben wir viele, viele Leute, die ihr schon aus der ersten Serie kennen könnt, die zurückkehren, wie Charlie Cox als Daredevil natürlich, Vincent D'Onofrio als Kingpin, Wilson Bethel, wer kennt ihn nicht noch, als Agent Point Dexter, Dex beziehungsweise Bullseye, obwohl er, glaube ich, nie so genannt wird, oder? Also er will sich wahrscheinlich nicht dem Colin Farrell Bullseye aus dem Daredevil-Film angleichen.
Nennen wir nur Point Dexter.
Genau. Deborah Ann Woll als Karen Page kehrt zurück, Elden Henson als Foggy Nelson, Ayla Zura als Fisk-Freundin Vanessa. Und na, dann irgendwann später wahrscheinlich auch noch, weil der Trailer hat es schon gezeigt, John Bernthal als Punisher darf auch nochmal vorbeischauen. Ja, also du merkst schon, ich bin gehypt, ich freue mich da riesig drauf, endlich ist es da. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie stark sich jetzt die Serie auch ans MCU angliedern wird, denn die anderen Serien haben zwar auch schon in diesem Kontext gespielt, vielleicht mal irgendwie die Schlacht von New York erwähnt im Hintergrund, aber waren halt nie so wirklich da eingebunden. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie jetzt Disney gesagt hat, okay, wir brauchen da diese Querverweise oder nicht. Das werden wir dann herausfinden.
Nächste Woche.
Nächste Woche werden wir das herausfinden, Max. Was ändert sich jetzt, nachdem er schon Auftritte in Spider-Man No Way Home hatte, in She-Hulk, in Echo? Das ist die große Frage. Ja, genau. Also mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Wir hören uns nächste Woche dazu wieder. Punkt, Ausschluss, vorbei.
Wie kann man das jetzt noch toppen? Das ist eigentlich der Monat vorbei. Nein, es starten natürlich noch andere Serien. Auch am 5.3. könnt ihr bei Netflix einschalten, alle Krimi-Fans und Thriller-Fans. Da startet nämlich, also kann man sagen, Netflix fruchtbarste Partnerschaft ist ja eigentlich die mit Harlan Coben.
Der Autor, wer kennt ihn nicht?
Der Autor, also seit 2020 gab es jetzt schon 9 Adaptionen oder Serienadaptionen seiner Thriller-Romane, die auch fast immer ein Riesenhit werden bei Netflix. Also wie letztes Jahr In ewiger Schuld oder zuletzt jetzt gerade erst im Januar Ich vermisse dich. Und jetzt ist die Wartezeit auf Harlan Coben Nachschub tatsächlich besonders kurz, denn im März startet nicht eine, sondern gleich zwei Harlan Coben-Serien.
Konnten sie sich die nicht aufheben und schön auf Monate verteilen?
Auf den März verteilt, ja. Und die starten zwar nicht am gleichen Tag, aber ich stelle sie an dieser Stelle einfach mal gebündelt vor, damit ich nicht alles doppelt.
Du möchtest sagen, ist sowieso alles das Gleiche, was von Harlan Coben kommt?
Also, den Anfang des Harlan Coben-Doppels macht am 5. März die Serie Kein böser Traum.
Oh, oh.
Also ein guter Traum.
Also, das ist ein gut, ja, eine gute Frage. Ein doppelter Negativ. Okay, bitte erzähl mir, worum geht's?
Das ist eine polnische Adaption. Es sind nicht immer alles nur britische Serien von Harlan Coben. Und die basiert auf dem Roman Just One Look im Original, beziehungsweise Kein böser Traum auf Deutsch. Und der wurde tatsächlich 2017 schon mal verfilmt als französische TV-Serie, aber nicht bei Netflix. Und worum geht's? Im Zentrum steht die Schmuckdesignerin Greta, deren scheinbar glückliches und sorgenfreies Leben ins Chaos stürzt, als sie ein altes Foto ihres Mannes findet und darauf erkennt sie an dessen Seite fremde Männer, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Oh, er kannte andere Menschen vor ihr. Und aber als ihr Mann das mitbekommt, das eigentliche Mysterium ist, ergreift er sofort die Flucht und fährt weg und kommt nicht mehr nach Hause, verschwindet, ist eigentlich ein typisches Harlan Coben-Szenario.
Er muss also auch immer so ein bisschen in der Vergangenheit bohren, ne? Die Geheimnisse aufdecken, die genau. Da irgendwelche Ehepartner hatten.
Irgendein Ehepartner verschwindet immer am Anfang, entweder entführt oder nicht. Und jetzt muss Greta dann bald erkennen, dass ihre Ehe auf einem Fundament von Geheimnissen und Lügen erbaut ist. Und ihr Ehemann vielleicht doch nicht der Mann ist, den sie zu kennen glaubte. Aber sie will ihn finden und doch noch hat sie keine Ahnung, wie gefährlich diese Suche nach der Wahrheit wirklich sein wird. Und dass sie damit auch dabei sich auch mit ihrer eigenen traumatischen Vergangenheit stellen muss.
Das heißt also, der Titel Kein böser Traum bezieht sich darauf, dass sie nicht träumt, sondern dass es eine böse Realität ist, die sie jetzt konfrontieren muss.
Genau, und mal gucken, ob in der zweiten... Ich glaube, in der zweiten Serie verschwindet kein Ehepartner, aber es verschwindet eine Person natürlich, es ist Harlan Coben. Die startet am 26. März und heißt In seinen Händen. Das ist eine argentinische Harlan Coben-Serie, also wird groß international diesen Monat. Die basiert auf dem Roman Caught und ich finde, die hat einen wunderschönen Originaltitel. Im Argentinischen heißt die Serie nämlich Atrapados.
Ja, das klingt gut. Nicht so austauschbar wie alle deutschen Titel. Da sagst du mir und ich habe sie schon wieder vergessen.
In seinen Händen, ja. In deinen verbotenen Träumen vielleicht. Man weiß es nicht. Ich vermisse dich. Ich mag dich nicht. Wie auch immer die Serien alle heißen.
Okay, wir können hier keine Harlan Coben-Bashing machen.
Also, worum geht's? In seinen Händen. Das Ganze spielt in Patagonien und folgt der Reporterin Emma, die den Sozialarbeiter Leo kennenlernt. Und das Glück ist aber nur von kurzer Dauer, denn dieser steht kurz darauf plötzlich als Hauptverdächtiger im Mittelpunkt einer Polizeiermittlung. Ist er womöglich für das spurlose Verschwinden einer 16-jährigen Teenagerin aus einem Vorstadt-Idyll verantwortlich?
Dann war die Verschwundene.
Genau. Und wieder ein Partner, den man vielleicht doch nicht zu kennen glaubt, so richtig. Auf jeden Fall will immer nur die Wahrheit herausfinden. Jetzt wisst ihr, aber diesmal in Patagonien, genau. Was interessant ist auch, Netflix hat ja diesen Exklusivdeal mit Harlan Coben, in dessen Rahmen 14 seiner Bücher verfilmt werden sollten. Und diese beiden neuen Serien sind jetzt schon Titel 9 und 10.
Oh, okay. Aber er hat noch mehr Bücher. Sie könnten sich also theoretisch weitere Rechte sichern, nehme ich mal an.
Denke ich schon.
Ja.
Also die werden... Es mangelt, glaube ich, auch nicht an weiteren Büchern, die einfach hinterher schießt. Ne?
Meine wichtigste Zwischenfrage ist ja noch, spielt in einer dieser zwei neuen Harlan Coben-Serien der große Harlan Coben-Darsteller Richard Armitage mit?
Nein. Er kann weder Polnisch noch verschlägt es ihn nach Argentinien. Genau. Und zwei neue sind tatsächlich schon in der Mache.
Ah, willst du die noch nebenjobben? Das finde ich aber auch sehr naheliegend, Max. Okay.
Genau, darüber reden wir dann spätestens bestimmt am 01.01.2026 kommt bestimmt die nächste.
Okay.
Kommt ja immer jetzt am 1. Januar eine Harlan Coben-Serie.
Mach mal so, Max. Dann mache ich einfach mal weiter oder willst du noch was zu Harlan Coben loswerden?
Nein, wir bleiben noch beim 5.3.
Okay, ich mache weiter, immer noch am 5. März, aber diesmal mit einem starken Titel, den man sich gut merken kann. Der Leopard kommt zu Netflix. Das ist natürlich die Verfilmung eines bekannten italienischen Romans namens Il Gatto Pardo von Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Wer kennt ihn nicht? Der wurde damals posthum 1958 veröffentlicht und der beschrieb darin die Geschichte seiner eigenen sizilianischen Adelsfamilie, die einen großen Machtverlust hinnehmen musste. So zwischen 1860, 1910 spielt sich die Serie so über mehrere Jahrzehnte ab, spielt zur Zeit des italienischen Risorgimento, was übersetzt so viel wie Wiedererstehung heißt, würde ich sagen. Das war so 19. Jahrhundert, damals waren noch viele kleine italienische Fürstentümer alle auf diesem Halbinsel, Stiefel, Halbschuh verteilt. Und die wurden dann halt vereinigt. Habe ich damals auch noch im Italienischunterricht in der Uni gelernt. Und es hieß, ja, es war so gut, dass irgendwie die italienische Sprache dadurch entstanden ist, aber hat natürlich auch viel kaputt gemacht, so was Herrschaft und Untersprachen, sage ich mal, Dialekte.
Nur der Schuh oder auch der Fußball vor dem Schuh?
Auch der sizilianische Fußball. Genau. In dieser Zeit befinden wir uns jedenfalls einer Zeit des Umbruchs und da glaubt anfangs der Don Fabrizio Corbrera, der Prinz von Salina, auch genannt, noch, dass diese Unruhen ja irgendwann vorbeigehen werden. Gemäß seinem Wappentier, dem Leoparden, ist er entschlossen, da einfach durchzuhalten. Und sein Neffe Tancredi aber zum Beispiel hat sich den Rebellen angeschlossen und riskiert sein Leben. Das versteht jetzt der Onkel nicht unbedingt so. Der hängt da eher noch in dieser Dekadenz der Adelskreise fest. Und gleichzeitig haben wir halt diese Revolution, also diese zwei sehr entgegengesetzten Pole, die man dann irgendwann nicht mehr ignorieren kann. Außerdem läuten mehrere ambitionierte Männer in Sedara den Aufstieg organisierter Mafiasyndikate ein. Also da kommt dann auch noch so diese Mafiaschiene rein, die sich dann zusammen mit dem, sage ich mal, modernen Italien auch bildet. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage für den Don, ob er da seine schöne Tochter Angelica opfert dem Erhalt der Familie oder nicht. Also es hört sich so ein bisschen an, historisch, dramatisch, politisch, alles ist mit drin. Ja, und das ist eine Miniserie. Also abgeschlossen nach 6 Folgen dann vorbei, seid ihr durch. Wurde schon mal verfilmt, der Leopard 1963 von Luchino Visconti mit einer Laufzeit von 2 Stunden 41 Minuten. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn es eine Miniserie mit 6 Folgen ist. Damals mit Burt Lancaster, Claudia Cardinale und Alain Delon. Jetzt haben wir als Regisseur Tom Shankland dabei, den ihr vielleicht aus Netflix Die Schlange kennt. Und den Creator Richard Warlow, der schon Ripper Street erschaffen hat, kann ich auch sehr empfehlen.
Also sind gar keine Italiener.
Nein, komisch,
interessant,
ne?
Interessant.
Ja, ja. Aber die Stars sind alle Italiener und ich kenne sie fast alle nicht, wenn ich die jetzt vorlese. Deva Kassel, Saul Nanni, Benedetta Porcaroli, sagen wir alle nichts. Aber einen Namen kenne ich, Max. Das war nämlich, glaube ich, mein allererster Screen-Crush, den ich je hatte.
Jetzt kommt's.
Kim Rossi Stewart. Ich war damals sehr großer Prinzessin Fantagiro-Fan und da hat er den Prinzen Romualdo gespielt, falls ihr den noch kennt. Ja. So war das damals.
Jetzt kommt das große Wiedersehen.
Jetzt ist er zum italienischen Familienpatriarchen aufgestiegen. Das ist also der Leopard, der am 3. März schon zu Netflix kommt.
So, dann machen wir jetzt, gehen wir mal einen Tag weiter. Und zwar am 6. März.
Ein anderes Tier?
Genau, ein Krähenmädchen. Genau, das nicht das Krähenmädchen, sondern nur Krähenmädchen startet bei Magenta TV. Und das ist eine Serie für alle Krimi-Fans da draußen. Im Original heißt sie übrigens The Crow Girl, also 1:1 übersetzt. Und das ist eine britische Krimi-Thriller-Serie. Und warum ich mich tatsächlich sehr darauf gefreut habe, schon im Vorfeld, ist die Hauptdarstellerin, und zwar Eve Miles. Die kannte ich nämlich vorher aus der Sci-Fi-Serie Torchwood. Und die habe ich damals gesuchtet. Ich mochte
sie
unglaublich
gern. Das Dr. Who Spin-off. Habe ich jetzt gar keinen Namen, kein Gesicht vor Augen irgendwie. Okay.
Mit der Hauptdarstellerin. Mhm. Genau, und die Serie basiert tatsächlich auf einer schwedischen Buchreihe von Erik Axel Sund. Das ist ein Pseudonym und dahinter stecken zwei Autoren, die Jaka Eriksson und Hakan Alex Axlander. Axlander.
Axlander, genau. Okay.
Hakan Axlander.
Ist der mit Wallander
stecken.
Axlander?
Ich weiß es nicht. Nennen wir sie einfach Erik Axel Lund. Axel Sund, genau. Und die Vorlage ist auch unter dem Titel hierzulande Victoria Bergmann-Reihe, Trilogie, bekannt. Und namensgebend für die Serie ist jetzt der erste Band, der heißt Krähenmädchen, gefolgt von Narbenkind und Schattenschrei.
Ui,
das sind so richtige Thriller-Romantitel, ne?
Ja.
Und worum geht es?
Da kann sich Harlan Coben ein Beispiel dran
nehmen. Harlan, hör zu. So, es geht um DCI, Jeanette Kilburn, Die haben die Namen verenglischt, ne?
Ich wollte gerade sagen, DCI ist doch eigentlich der Detective Constable Inspector, also Englisch. Ja.
Also das Ganze spielt nicht in Schweden, sondern in Bristol.
Ach
jetzt.
So.
Genau, die haben es verlagert nach Bristol. Und Eve Miles spielt Jeanette Kilbourn und die wird zu einem Tatort gerufen. Ein junger Mann wurde ermordet und dessen Leiche gefaltet in einen Sack gesteckt.
Möchte ich wissen, wie das geht? Wie man einen Menschen faltet?
Mit viel Kraft. Und sie und ihr Kollege Lou Stanley müssen dann nun diesen Fall untersuchen, der ihnen zuerst kaum Anhaltspunkte liefert. Aber ein möglicher Hinweis wäre, die Leiche wurde vor dem Büro eines Zahnarztes aufgefunden, der genau am gleichen Tag übrigens wegen Besitzes von Kindesmissbrauchsbildern verhaftet wurde. Ist schon ein bisschen heftiger, die Story und die Themen in der Serie. Und so kontaktiert die Ermittlerin dann die Psychotherapeutin, die hat den geilsten Namen überhaupt, Dr. Sophia Craven. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist so eine richtige Krimi-Roman-Figur.
Ja.
Dr. Sophia Craven.
Mit C geschrieben?
Ja.
Dann, wenn man das C streicht, Raven, kommt der Rabe raus und der Rabe ist so ähnlich wie eine Krähe, das Krähenmädchen, oder heißt dann noch jemand Crow?
Ich werde dazu nichts sagen. Nein, sie ist keine Krähe. Und die hatte diesen Arzt bei seiner Verhaftung psychologisch interviewt. Und selbst hat sie auch eine Reihe von Patienten mit schwersten psychischen Störungen, die sie behandelt. Das ist aber nicht alles, das ist nicht die einzige Story, denn die Serie erzählt mehrere parallel verlaufende Storylines, die zu Beginn recht wenig miteinander zu tun haben. Also einerseits gibt's dann diese Ermittlung von DCI Kilbourn, die bald schon eine ganze Mordreihe dann untersuchen muss. Und dann hätten wir zum Beispiel auch noch einen Flüchtling, der in Großbritannien einreist, dort in einer Flüchtlingsunterkunft unterkommt und später in brutale, illegale Cagefights verwickelt wird. Dann gibt es noch eine Storyline um eine junge Schülerin, die auf einer Farm aufwächst, deren Eltern überaus streng und einschüchternd sind, um es mal gelinde gesagt zu formulieren. Und zu guter Letzt haben wir noch diese mysteriöse Victoria Bergman, heißt sie hier. Nicht Bergman, sondern Bergman. Eine junge Frau, die früher Patientin bei Sophia Craven war und nach einem schrecklichen Vorfall in der Therapiesitzung dann spurlos verschwunden ist und vielleicht das fehlende Puzzlestück ist, um diese rätselhaften Morde aufzuklären.
Mhm.
Genau, vielleicht habt ihr schon erkannt, die Serie ist auf jeden Fall eine, die viel Geduld erfordert, weil sie erst so nach und nach Verbindungen dann zwischen diesen einzelnen Story-Elementen erkennen lässt, langsam. Vielleicht noch was zur Besetzung. Dr. Sophia Craven, ich möchte diesen Namen einfach jetzt
bitte, ich merke schon, du musst den mindestens noch dreimal droppen.
Die wird gespielt von Catherine Kelly, auf jeden Fall im britischen Fernsehen ist die omnipräsent. Unter anderem kennt man sie aus Netflix Criminal UK, diese Netflix-Serie. Gentleman Jack oder Happy Valley hat sie auch mitgespielt. Und Ermittler Lou Stanley wird gespielt von Dougray Scott.
Oh, den kenne ich.
Unter anderem aus Mission Impossible 2. Hemlock Grove, habe ich gesehen. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Und Irvine Welch Crime, auch eine Krimiserie, die auch bei Magenta TV läuft, die wir schon mal im Podcast vorgestellt haben.
Ja, ich erinnere mich.
Und die mysteriöse Victoria Bergman, die wird gespielt von der Dänin Clara Rugard. Die hat in dem Netflix-Film I Am Mother mitgespielt. Nicht die Mutter, sondern die Tochter.
Der Name kommt mir so bekannt vor, aber ich kann gerade nicht zuordnen, woher ich sie kennen könnte. Na gut.
Wahrscheinlich nicht von I Am Mother.
Nee, das habe ich nicht geguckt.
Genau, insgesamt sind das 6 Folgen, jeweils 50 Minuten. Und ich habe es natürlich schon geschaut. Und ich kann nur sagen, I love a good twist.
Mhm.
Alter Schwede, die Serie hat einen Twist, den sie raushaut. allein dafür hat es sich schon gelohnt.
Okay, cool.
Und die haut echt einen raus. Die Serie endet aber leider auch mit der Einblendung to be continued. Also Staffel 2 schon in der Entwicklung zum Glück.
Ja,
Es ist nicht alles abgeschlossen am Ende. Ist natürlich auch eine Buchtrilogie, muss man sagen.
Ja.
Da von daher kommt da bestimmt noch was. Und ich werde mir auf jeden Fall auch die zweite Staffel anschauen. Vor allem, weil ich dieses Zusammenspiel zwischen der Ermittlerin und der Psychotherapeutin sehr interessant finde, weil da so eine weirde Freundschaft entsteht zwischen den beiden, so vom ersten Treffen, da rempeln die sich in einem Aufzug an und pöbeln sich an, bis dann später die Funken fliegen. Also
okay,
sehr interessant, die Serie, genau.
Ich glaube, da muss ich auch mal reinschauen, die hatte ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm. Danke, Max.
Bis Folge 6 musst du durchhalten, dann kommt der große Twist.
6 Folgen ist ja nichts heutzutage. 8 ist ja das
genau.
Ja.
Krähenmädchen.
Sehr gut. Und wenn dann die Krähen davongeflogen sind, dann bleiben nur noch Geister zurück, wenn wir auf den nächsten Tag springen, nämlich auf den 7. März. Da gibt's einen Serientitel, Ghosts, der mir sehr bekannt vorkommt. Max, wieso ist denn das so?
Genau, es ist nicht die britische Serie oder die US-Serie, die in die ARD-Mediathek kommt.
Die heißen auch alle beide Ghosts, oder?
Genau, ja. Es kommt noch eine dritte Ghosts-Serie und zwar Ghosts Deutschland.
Wieso hat man sie nicht Geister genannt?
Man weiß es nicht. Genau, okay. Das ist jetzt die deutsche Adaption der gleichnamigen britischen Comedy-Serie, von der es natürlich auch eine US-Adaption gibt. Und es ist ein passender Zeitpunkt, weil gerade erst die ersten zwei Staffeln von der US-Serie bei Netflix gelandet sind. Und da jetzt nochmal so ein kleiner Bekanntheitspush gerade es bei Ghosts gibt hierzulande. Und ich kenne das britische Original nicht, aber ich liebe die US-Version tatsächlich. Mhm. Ich bin da auch auf dem aktuellen Stand und das ist meine Wohlfühl-Comedy-Serie, weil die halt so schön blöd ist. Ich mag sie einfach sehr. Und allein für so einen Vergleich zwischen der US- und dem deutschen Remake finde ich das eigentlich schon spannend, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Worum geht es überhaupt, wenn ihr noch gar keine Geister gesehen habt bisher? Also das Grundkonzept ist in allen Versionen das gleiche. Es geht um ein junges Paar. In diesem Fall heißen die Emma und Felix. Und die ziehen in ein altes Herrenhaus, das Emma als Nachfahren einer Adelsfamilie überraschend geerbt hat. Und das Paar aus der Großstadt will dieses Schloss dann in ein Bed and Breakfast verwandeln, wie das halt so ist, junge Leute. Gut, dann machen wir ein Hotel draus, ein Bed and Breakfast. Und es gibt aber ein Problem, denn in dem Haus spukt es und all die Menschen, die über die Jahrhunderte hinweg auf dem Anwesen gestorben sind, leben nun als Geister hier. Und nach einem Unfall mit einer Steckdose kann Emma diese Geister plötzlich sehen und hören. Und die toten Mitbewohner sind ein wahrlich chaotischer Haufen, der dann das Leben von Emma und Felix völlig auf den Kopf stellt. Aber wer sind diese Geister? Das wäre einmal Adelheid, eine versnobte Aristokratin und Vorfahren von Emma, die den Tick hat, nachts Schlaf zu wandeln und aus dem Fenster zu springen jede Nacht. Dann gibt es Friedrich, einen...
Schöne, gute Namen, deutsche Namen.
Einen liebestollen Dichter, der sein Talent aber überschätzt und keine Reime findet. Und dann gibt es noch einen Griet, eine Magd, die sagt, was sie denkt und dafür verbrannt wurde früher. Und dann gibt es noch Joachim, ein hosenloser Versicherungsvertreter. Also der ist leider ohne Hose gestorben, deswegen wird er niemals eine Hose tragen
das
können.
Das heißt, sie müssen immer so bleiben, wie sie gestorben sind.
Ganz
das
genau.
Das alte der Sternwanderer-Prinzip.
Das kommt nämlich gleich auch noch bei dem nächsten Geist. Also der Versicherungsvertreter Joachim, der ständig Flachwitze raushaut. Mein Liebster ist bis Denver. Und dann gibt es noch Svenny, eine liebe Lehrerin, der ein Pfeil in den Hals geschossen wurde und die jetzt immer mit einem Pfeil im Hals rumläuft.
Von Kindern oder wie?
Ja, das weiß man noch nicht. Okay, genau, dann gibt es noch Urs, einen grummeligen Neandertaler. Mhm. Und Claudius.
Scheint ja schon sehr lange dazu stehen, wenn er Neandertaler rumläuft.
Der Ötzi. Genau, und dann gibt's noch Claudius, einen römischen Legionär, der auch mal zufällig da über das Gelände vor ein paar Jahrhunderten rumgelaufen ist. Und der wird gespielt von Max Giermann. Und das ist, glaube ich, schon so das große Star-Casting in der Serie. Okay. Wenn Max Giermann in Rüstung sagt, bei Cäsars Warzen, dann allein dafür lohnt sich die Serie, glaube ich, schon.
Aber ich entnehme deinen Worten jetzt auch so ein Stück weit, dass die Serien alle ihren eigenen Lokalkolorit haben. Also wenn jetzt in Deutschland eine Geisterserie spielt, dann kommen auch eher deutsch inspirierte Geister vorbei. Also die übernehmen jetzt nicht Figuren, die sie schon aus den anderen zwei vorigen Serien kennen könnten.
Genau, das sieht man in der US-Version, gibt es ja auch sehr lokalkolorit geprägte Geister. Wenn du halt diese Robber Baron Ehefrau hast als Aristokrat, dann hier ist dann halt eine deutsche Adelsfamilie. Mhm. Diesen Dichter gibt's in der US-Version nicht. Da gibt's dann halt einen Native American, der okay. Der Geschichtenerzähler ist.
Okay, okay.
Oder die schwarze Sängerin irgendwie aus New Orleans, die gibt's ja auch in Deutschland dann nicht. Also da gibt's schon mal unterschiedliche Geister. Aber ich glaube, die hier sind teilweise schon, also größtenteils schon auch übereinstimmend mit dem britischen. Mhm. Also den Neandertaler gibt's, glaube ich, auch in der britischen Version. Ich liebe einfach nur den Wikinger,
ja, okay.
Thorfinn aus der US-Version. Bin traurig, dass sie keinen Wikinger in der deutschen Version haben.
Ich glaube, ich setze mir mal so einen Serienvergleich auf meinen Serienplan, dass ich erst die britische, dann die amerikanische und dann den deutschen Piloten schaue und dann gucke, was mir am besten gefällt, ob ich eins weiter schaue. Gibt's die britische Serie irgendwo in Deutschland zu streamen? Weißt du das aus dem Kopf?
Ich glaube tatsächlich leider nicht.
Na, mal gucken.
Schau mal. Auf jeden Fall 6 Folgen gibt es davon am 7. März. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil gerade die US-Version, wenn du die erste Staffel 18 Folgen hast, dann lernst du diese einzelnen Geister mehr kennen und hier hast du ja schon mehr Geister als Folgen. Also.
Ja gut, aber kann man erstmal ausprobieren, ne?
Ja.
In der ARD-Mediathek kommt's und dann gucken sie, ob die Leute einschalten und wenn, dann geht's bestimmt weiter.
Genau.
Dann mache ich mal weiter. Endlich können wir uns der nächsten Woche widmen, Max.
Dreh mal in am Rad.
Schritten. Ich drehe am Rad. Am 13.03. kommt das Rad der Zeit in Staffel 3 zurück. Wir erinnern uns natürlich, es gab eine Zeit, bevor Amazon die Riesen-Fantasy-Serie Die Ringe der Macht gemacht hat. Da gab es noch andere Fantasy-Serien. Auch nach einer großen Buchreihe als Vorlage, nämlich von Robert Jordan, die Wheel of Time, Rad der Zeit-Reihe. Je nachdem, wie man zählt und ob man jetzt die frühen deutschen Ausgaben oder die späteren, den englischen angeglichenen mitzählt, sind es 14 bis 37 Bücher, die zu diesem Zyklus da dazugehören. Also 14 ist die offizielle Angabe, wenn man jetzt nicht die deutschen 2 oder 3 teilt, was sie früher mal gemacht haben. Und diesmal wird Teil 4, Der Schatten erhebt sich, oder im Original The Shadow Rising, verfilmt. Und mit noch Teilen von Buch 5 habe ich gelesen.
Das wird ja nie enden.
Mal gucken, ob sie irgendwann schlagen, nee, jetzt reicht's, jetzt wollen wir nicht mehr. Aber wir erinnern uns vielleicht noch mal kurz, was zuvor geschah. Rand Althor, ich weiß immer nicht, wie die im Deutschen ausgesprochen
Rand.
Sind. Im Deutschen ist er Rand, okay. Und seine Freunde zogen ja in Staffel 1 los mit der Magierin Moraine, um herauszufinden, ob einer von ihnen vielleicht der wiedergeborene Drache ist. Wir befinden uns nämlich in einer Welt, wir erinnern uns, in der nur Frauen Magie ausüben dürfen. Und bei allen Männern ist das gefährlich, weil die wahnsinnig werden oder so. Dann gibt's aber diese eine auserwählten Figur, den Drachen, der jetzt wiedergeboren werden könnte. Und der könnte dann Magie nutzen und gegen den großen Bösewicht, den dunklen König, ins Feld ziehen, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen oder völlig aus dem Tritt zu bringen und alles untergehen zu lassen. Eins von beiden, Max. Eins von beiden. So ist der.
Stimmt. In Staffel 2 war das Alvaro Morte, ne? Der behauptet hatte, der Drache zu sein.
Der war in der ersten Staffel auch schon drin. Ja, ja. Und kleiner Spoiler zu Staffel 2. Ja, sie haben rausgefunden, einer von ihnen war der Drache.
Und dann war's nicht die Hauptfigur?
Und dann gingen tatsächlich aber die unterschiedlichen Gefährten, also Perrin, Rand, Equine, Nynaeve, Len, Moraine, Loyal, alle getrennter Wege. Und ich muss zugeben, mir hat die zweite Staffel deutlich besser gefallen. Also ich hatte mit der ersten so meine Probleme, dass sie ja unausgeglichen war und eigentlich nur dieses Rätsel verfolgt hat, obwohl er von Anfang an wissen, wer der Auserwählte ist.
Und du hast die ganze Zeit die Herr-der-Ringe-Vergleiche.
Genau. Und jetzt hatte ich dann auf einmal das Gefühl, okay, ich kann mich den einzelnen Charakteren widmen und ihre eigenen Gedanken, Gefühle so ein bisschen besser erforschen. Und da kam dann in Staffel 2 eine große Bedrohung an den Ufern dieses Kontinents an. Eine Invasion, wo die Aes Sedai, also diese magisch begabten Frauen, versklavt wurden und woraufhin der Drache dann sich offenbarte und in die Schlacht zog. Und ja, jetzt weiß die Welt, wer er ist. Da befinden wir uns jetzt in Staffel 3. Und in Staffel 3 hat die Aes Sedai Moraine auch ihre Magie zurückerlangt, die sie in Staffel 2 verloren hatte.
Darf ich noch kurz sagen, sie heißen in Deutschen Aes Sedai.
So betont, okay.
Sorry, ich weiß, du guckst auf Englisch, ich guck auf Deutsch. Darfst mich jetzt immer fragen, wie die heißen.
Sehr gut, das mache ich, Max. Also Aes Sedai. Ja. Okay. Danke für die Korrektur. Und der Trailer verriet jetzt schon, okay, wir haben in Staffel 3 ein neues Problem, nämlich Moraine hat so unterschiedliche Zukünfte gesehen, hat so ein paar Visionen, wie das immer so ist, ne, wenn man Magier ist. Und der Sieg des Guten ist immer noch auf der Kippe, es ist noch nichts entschieden anscheinend. Und sie hat jetzt gesehen, dass entweder sie oder Rand sterben müssen. Einer von beiden, sonst geht das nicht gut aus. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn wir da die zwei Hauptfiguren quasi haben der Serie. Kann da jetzt wirklich einer, muss einer dran glauben? Oder finden wir doch noch eine andere Lösung? Wer weiß?
Wird das ein vorzeitiges Serienende?
Das wär's ja noch. Und zuletzt waren auch wichtige Handlanger des Bösewichts die 13 Verlorenen entkommen. Die teils kannten wir sie schon, haben wir sie schon getroffen. Teils werden jetzt sicherlich noch welche dazukommen. Ganz am Ende hatten wir zum Beispiel Ishamael, hoffentlich wird mal im Deutschen so ausgesprochen, Lenfear und die Spinnenfrau gesehen, die da sicherlich jetzt auch in Staffel 3 eine Rolle spielen werden. Und ja, generell sieht man im Trailer einfach wieder viel Magie, eine neue Schlacht, die bevorsteht, die Aiel-Krieger, des Drachen, die Drachenkrieger sind quasi. Die Aussage war, Staffel 3 ist noch anspruchsvoller, reichhaltiger und tiefgehender als Staffel 2 von den Serien, vom Serien-Schöpfer, Runner, Showrunner. Und genau, deshalb, also ich habe schon wieder viel vergessen, muss ich zugeben, von Staffel 2. Ich habe auch, ich glaube, nach Buch 3 abgebrochen zu lesen. Es war einfach nicht so meins, dass ich da drin geblieben wäre. Aber ich freue mich dennoch jetzt auf Staffel 3, mir die anzugucken und da hoffentlich wieder schön viel Fantasy-Welt zu sehen, die sich vielleicht sogar noch ein Stück weiterentwickelt. Vielleicht wird es ja jetzt immer besser, von Staffel 1 zu Staffel 2 und zu Staffel 3. Mal schauen.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Refresher, weil es ist so lange her, ich konnte mich an nichts erinnern. Und okay, jetzt gerade kamen so die Erinnerungen.
Kamen so langsam wieder, ja, so ein paar, ja, Bilder, ne? Ja, ja.
Ach ja, das und das. Und die hatte ihre Prüfung, ne? Und dann, ja.
Ja. Auf sind wieder 8 Folgen. 3 gibt's zum Start bei Amazon, damit ihr erstmal wieder richtig reinkommt. Und dann werden sie wöchentlich veröffentlicht bis zum 17. April. Dann ist die Serie wieder durch. Mhm. Man weiß noch nicht, ob es eine 3. Staffel geben wird oder nicht.
Eine 4.
Eine 4. meine ich ja, genau. Müssen wir abwarten, würde ich sagen.
Wäre jetzt auch wieder blöd, so einen Fantasy-Saga mittendrin.
Mittendrin abzubrechen.
Abzubrechen.
Haben wir ja auch gerade Herr der Ringe verlängert, warum nicht auch das Rad der Zeit nochmal?
So, noch eine Serie am 13. bei Netflix.
Eine, die ich bis vor einer Woche noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und jetzt mich richtig drauf freue.
Gern geschehen.
Ah, danke, danke. Da kommt nämlich Adolescence. Und vielleicht ein kleines Geständnis vorab. Ich bin eine große Liebhaberin von richtig gut gemachten Plansequenzen, also so ohne Geschnitte geplanten Kamerafahrten oder sogar One-Shot-Filmen, wo einfach alles in einem Rutsch gefilmt wird und viel geplant werden muss vorher. Diese Unmittelbarkeit, die da so in eine Erzählung reinsaugt, die packt mich einfach jedes Mal und lässt mich nicht los. Und dieses Mittel kennen wir zum Beispiel aus so Sachen wie Victoria oder 1917, wo die Schnitte versteckt wurden, Birdman. Und jetzt kommt tatsächlich eine Serie und sagt, haha, wie wär's denn, wenn wir jetzt jede Folge in einem ungeschnittenen Erlebnis euch präsentieren? Und ich sage dazu, oh mein Gott, her damit. Im Fall von Adolescence ist das jetzt nämlich so gekommen. Wir haben eine Serie mit Episoden in Echtzeit, ohne Schnitte. Nimm das, 24. Der Titel heißt übersetzt so viel wie Jugend oder Pubertät. Mal gucken. Entsprechend steht ein Teenager im Zentrum der Erzählung, nämlich der 13-jährige Jamie Miller, der verhaftet wird, weil er einen Mitschüler ermordet haben soll. Also erstmal eine recht düstere Ausgangssituation. Das stellt natürlich auch vor allem das Leben seiner Familie gehörig auf den Kopf. Der Sohn wird angeklagt und damit beginnt eigentlich für die Eltern so der schlimmste Albtraum, den man sich vorstellen kann. Hat dein Sohn jemanden umgebracht oder ist er unschuldig? Eine 4-teilige Dramaserie, also 4 One-Shots kriegt er in dieser Serie. Den Jungen, der den Jungen spielt, Owen Cooper, den kenne ich noch nicht. Der ist noch eher unbeschriebenes Blatt. Aber ich fand interessant, dass er schon in Emerald Fennells nächstem Film, Wuthering Heights, Sturmhöhe, besetzt wurde. Mhm. Die ist ja vor allem bekannt für Promising Young Woman, Saltburn, also eine Regisseurin, die aufzurütteln weiß. Und der Vater, den kennt ihr aber garantiert. Das ist nämlich Stephen Graham, der ihn spielt. Ein britischer Star, der eigentlich überall schon mal zu sehen war.
Auch in einem One-Shot-Film.
In welchem?
Yes, Chef heißt der.
Aha.
Und der Regisseur von diesem One-Shot-Film ist der Regisseur von dieser Serie.
Nein, wieso kenne ich den nicht, Max? Den muss ich mir auch noch
Boiling angucken. Point heißt der im Original.
Okay, okay.
Da gibt es auch eine Serie zu tatsächlich, die ist aber nicht One-Shot.
Okay, okay. Ja, ihr kennt die vielleicht aus This is England, Snatch, Schwein und Diamanten oder zuletzt war in der Netflix-Zeitreiseserie Bodies dabei. Da fand ich ihn auch sehr gut.
Und jetzt gerade bei Disney Plus, 1000...
Genau, gerade erst letzten Monat gestartet, 1000 Blows.
Genau, 1000
Schläge. Die neue Peaky Blinders Schöpfer-Serie, genau. Ja, der ist also klar die Hauptrolle, der Vater, der sich da damit mischt. Und dann fand ich noch interessant, 2 Game of Thrones Darstellende spielen mit, Max. Nämlich einerseits als Polizistin Faye Marseille, kennst du sie noch, als Aryas Trainerin, The Wave, hatte keinen so richtigen Namen.
Ja,
die Böse, die ihr das Kämpfen beigebracht hat. Und Mark Stanley, den du vielleicht noch kennst, wenn du aber bei Game of Thrones auf der Mauer warst, als Gren, als Altfreund von Jon Snow. Den kennst du nicht mehr, interessant. Okay, und dann haben wir noch Erin Doherty, die zum Beispiel in Netflix The Crown, die Prinzessin Anne gespielt hat. Also schon bekannte britische Gesichter, die da mitmachen, die da gesagt haben, eine britische One-Shot-Serie, da bin ich dabei. Und interessant fand ich dann auch noch, dass das ein Drehbuch-Duo diese Serie geschrieben hat. Nämlich einerseits Stephen Graham selbst, der Star, also dass der da mitgeschrieben hat, wusste ich auch gar nicht, dass der Drehbücher schreibt. Und dann noch Jack Thorne, den ihr sicherlich als Netflix-Guckende von Enola Holmes kennt oder von dem Film Wunder als Drehbuchautor oder natürlich
als
Harry Potter Theaterstück-Co-Autor, da ist er ja auch groß geworden. Ja. Und ansonsten gibt's noch Philipp Barantini von Boiling Point, hast du ja schon erwähnt, als Regisseur, der jetzt interessanterweise bei Enola Holmes 3 Regie führen wird.
Oh, wird Enola Holmes 3 ein One-Shot-Film?
Und da schließt sich dann der Kreis wieder zu Jack Thorne, also ja, fand ich ganz nett. Genau, das startet alles am 13.3. bei Netflix, werde ich auf jeden Fall mit Inbrunst schauen, Adolescence.
Ist auch schon vorgemerkt bei mir. Vor allem 4 Folgen. Ne? Ist ein Wochenendbinge.
Ja, ja.
So, dann nächste Serie. Am 14. März auch wieder in der ARD-Mediathek, also könnt ihr völlig kostenlos gucken, kommt Marzahn Mon Amour. Mhm. Muss man auch so mit Leidenschaft sagen, diesen Titel Marzahn Mon Amour. Ich habe nämlich eine neue deutsche Serie mitgebracht, kann man am Titel schon erraten. Ich habe die schon gesehen und war sehr positiv überrascht. Das Ganze ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Katja Oskamp, die darin ihre persönlichen Erlebnisse schildert. Und in der Serie geht es um die Schriftstellerin Kati aus Berlin-Marzahn, die früher größte Plattenbausiedlung der DDR tatsächlich. Mhm. Und die wird gespielt von Jördis Triebel.
Oh.
Also für uns Dark-Fans auch bekannt als Katharina Nielsen. Und die spielt ja auch in jeder zweiten deutschen Serie mit.
Und auch für viele Kinofilme. Also.
Ja. Genau, nachdem ihr Mann sie verlässt, die Aufträge immer knapper werden und sie sich und ihre Teenager-Tochter über Wasser halten muss, nimmt sie einen Job als Fußpflegerin an, in einem Kosmetiksalon, auch in Marzahn, und dort trifft sie auf die unterschiedlichsten Menschen aus diesem Berliner Bezirk.
Ich habe gerade total die Erleuchtung. Ich muss die Serie meiner Mutter empfehlen, die hat den Roman gelesen, wie man davon erzählt.
Jetzt schließt sich der Kreis.
Ja, okay.
Genau, und obwohl ich in Berlin wohne und habe ich aber eigentlich so gar keine Berührungspunkte mit Marzahn. Mhm. Zu weit weg für mich. Aber in der Serie ist diese Liebe für diesen Stadtteil und seine Menschen und ihre Geschichten und Lebenswelten tatsächlich sehr zu spüren. Und das ist so eine schöne Wohlfühlserie, weil Kati oft dann Menschen auf ihrem Behandlungsstuhl sitzen hat, die erst so ruppig und grantig und unfreundlich wirken und dann so langsam sie mit ihrer Empathie hinter die Fassade blickt und deren Geschichten und Schicksale erfährt. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Das ist so eine Serie, die so ans Herz geht. Fein. 6 Folgen sind das, à 20 Minuten. Hat man an einem Nachmittag durchgeschaut.
Ich glaube, da habe ich jetzt was Gutes, was ich mit meiner Mutter mal gucken kann.
Genau, also mindestens Esthers Mama einmal einschalten.
Einmal bitte ARD-Mediathek frei zugänglich für lau, her damit. 14. März.
Ganz genau.
Ich bleibe auch am 14. März, aber gehe in eine ganz andere Richtung, Max.
Nicht für deine Mama?
Wahrscheinlich eher nicht so. Dope Thief startet dann nämlich bei Apple TV Plus. Und wir sind ja beide jetzt nicht so die großen Drogenthriller-Liebhaber dieses Genres. Aber diese Serie hat mich doch irgendwie gepackt mit ihrer Handlungsbeschreibung und ihrem Trailer. Nämlich eine spannende Idee nach dem gleichnamigen Roman von Dennis Tafoya. Zwei kriminal veranlagte Freunde, Ray und Manny, geben sich nämlich als DEA-Agenten, also die US-Drogenbehörde, aus, um mit falschen Sachen halt angezogen, Drogendealer ihre Ware abzunehmen. Also sie stürmen quasi die Häuser.
Wir so konfiszieren
Polizei,
das hier.
Polizei, alle rennen weg und dann nehmen sie schön die Ware mit. Soweit die Ausgangssituation. Ist natürlich jetzt so, dass das nicht ewig gut gehen kann. Es läuft was schief und dann werden sie auf einmal von zwei Seiten gejagt. Nämlich einerseits den Dealern, denen sie was weggenommen haben, und andererseits den Gesetzeshütern, denen sie da leider ihre Drogenoperation reingepusht haben.
Upsi.
Ja, ja. Und der Trailer sieht echt schon super spannend aus. Also hat schon so einen Realismusansatz, wo ich denke, ja, das hat dieses Ostküsten-Philadelphia-Feeling für mich, was häufig so Ben Affleck und so in seinen Filmen mitbringt. Und vor allem auch die zwei Darsteller, die Hauptdarsteller, die die Serie tragen, sind für mich super spannend, weil sie, finde ich, beide sehr unterschätzt sind. Zum einen Brian Tyree Henry, den kennt ihr vielleicht aus Bullet Train oder Eternals oder aus
Atlanta.
Atlanta, natürlich, genau, genau. Oder ich fand ihn auch sehr stark in dem Drama mit Jennifer Lawrence Causeway, was leider hierzulande auch nicht so viele gesehen haben. Glaube ich auch bei Apple TV Plus. Genau. Und der zweite ist einer Schauspieler, den ich erst letztes Jahr für mich entdeckt habe, nämlich Wagner Moura. Der hat in Civil War ja so fantastisch gespielt, dass ich dachte, warum habe ich den bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt? Vielleicht, weil ich nicht seine vorige Netflix-Serie Narcos geschaut habe, wo er Pablo Escobar gespielt hat. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was er als nächstes macht. Und dann gibt's noch so Namen wie Maren Ireland, Kate Mulgrew aus Orange is the New Black oder Ving Rhames, die dann auch noch auftauchen so zwischendurch. Und man denkt, ja, da hatten Leute Bock drauf. Und erschaffen wurde die Serie von Drehbuchautor Peter Crack. Der hat zum Beispiel, da schließt sich jetzt der Kreis, The Town geschrieben, wo Ben Affleck zum Beispiel mitgespielt hat. Und das ergibt ja für mich optisch und erzählerisch total Sinn. Dann hat noch er mit Matt Reeves zum Beispiel auch The Batman geschrieben. Also alles ein bisschen düsterer, ein bisschen realitätsgetreuer, aber sehr spannend gemacht. Und wem das noch nicht reicht, dem kann ich auch noch sagen.
Jetzt kommt der große Name.
Ein großer Regisseur hat die erste Folge inszeniert, nämlich Ridley Scott. Ja, der Gladiator, Blade Runner, der Marsianer Ridley Scott ist
es. Der Napoleon Ridley Scott?
Nein, den Napoleon habe ich vergessen. Genau, also ich bin auf jeden Fall dabei. 8 Folgen gibt es im Wochentakt, 2 zum Start bei Apple TV Plus. Dope Thief am 14. März.
Wird mal auf die Liste gesetzt. So, und jetzt komme ich wieder an die Krimi-Fans ran.
Und an unsere Bestenliste zurück.
Genau, die hatten wir nämlich. Neben Daredevil ist es jetzt die zweite aus unserer Jahresvorschau. The Residence am 20. März bei Netflix. Eine Murder-Mystery-Krimi-Serie mit einem Mord und 157 Verdächtigen.
Achso, man sind kann aber nur acht
Folgen.
Ne?
Sind nur acht Folgen zum Glück. Also wenn
wie
ihr
viele Folgen sind das pro Episode, Max? Jetzt bitte ein bisschen Mathe.
Also wenn ihr Knives Out, Glass Onion oder auch Only Murders in the Building mögt, dann könnte das, glaube ich, so das Highlight für euch im März sein. Es geht um die geniale und exzentrische Detektivin Cordelia Kapp, gespielt von Uzo Aduba. Und ihre große Breakout-Rolle war in Orange is the New Black.
Ja, ja.
Und die muss einen ganz besonders aufsehenerregenden Fall untersuchen, denn während eines Staatsbanketts im Weißen Haus wird A.B. Winter, der Chief Usher, also quasi der Hausmanager des Weißen Hauses, ermordet. Mhm. Und der wird gespielt von Giancarlo Esposito.
Oh.
Der darf aber ein bisschen länger vorkommen, okay, auch in Flashbacks okay. dann. Und da das Weiße Haus gerade gut besucht war, gibt es sehr viele Verdächtige oder wie es der Trailer so schön zusammenfasst. Eine Leiche, 132 Zimmer, 157 Verdächtige. Und im Trailer nach zu urteilen, geht das auch schon eher so, wie die eben genannten Beispiele, so in so die Krimikomödienrichtung.
Der sieht schon eher lustig aus, ja.
Genau, da sagt die Detektivin auch, es ist mitten in der Nacht, ich muss einen Mord verlösen und der FBI-Direktor, der australische Premierminister und Kylie Minogue sitzen mir im Nacken. Die spielt übrigens auch mit.
Okay, sie spielt sich selbst demnach.
Ganz genau. Genau, und warum die Serie so ein großer Hit werden könnte, ist natürlich Produzentin Shonda Rhimes, die dahinter steckt, deren bisherige Netflix-Produktionen alle Hits waren.
Also, die hat ein Händchen dafür, so eine gewisse Art von Erzählung zu erschaffen, auf die viele sich freuen können. Ja.
Genau, das waren Bridgerton, Inventing Anna und Queen Charlotte.
Mhm.
Es war eigentlich, anfangs wurden ja bei ihrem Netflix-Deal mal gefühlt irgendwie 20 Serien angekündigt, aber es kommt jetzt trotzdem nur alle drei Jahre.
Ja,
eine.
Und sie ist ja auch nicht, man muss ja auch dazu sagen, sie ist nicht die Serienschöpferin, sondern die mitlenkende Produzentin quasi, die so ein bisschen die Richtung mit vorgibt.
Genau.
Ja.
Aber sie hat die richtige Richtung. Genau, acht Folgen sind das, die gibt's dann alle im Binge am 20. März.
Sehr schön. Am 21. März, da gibt's auch ein paar glückliche Menschen oder weniger glückliche.
Ich mache ein glückliches Gesicht.
Genau, Happy Face startet da nämlich bei Paramount Plus Max. Und da jetzt heißt für uns, es gibt auch diesen Monat wieder True Crime Unterhaltung aus den USA. Basierend auf dem gleichnamigen Podcast und der Autobiografie Shattered Silence erzählt diese Serie die Geschichte eines Serienkillers. Die Tochter Melissa G. Moore muss nämlich erfahren, dass ihr Vater der Happy Face Killer ist. Ich muss zugeben, ich habe noch nie vorher von ihm gehört, aber war ein kanadisch-US-amerikanischer Killer. Keith Hunter Jespersen hieß er eigentlich mit vollständigem Namen, der Anfang der 90er viele Sexarbeiterinnen und Obdachlose getötet hat und seine Briefe immer mit einem Smiley unterschrieb. Und er soll über 160 Opfer umgebracht haben, wo ich dachte, krass, dass ich davon nicht von so einem hohen, sag ich mal.
Ryan Murphy,
ja,
wo ist hier das Monster?
Jedenfalls erfährt Melissa mit 15, dass ihr Vater dieser Killer ist. Und als Erwachsene versucht sie immer noch mit dieser Familienvergangenheit abzuschließen, kommt damit nicht so richtig klar. Und dann ist jetzt ihr mörderischer Herr Papa auch noch lebenslänglich verurteilt worden. Aber er kontaktiert sie, weil er die Welt über weitere Opfer informieren will und sie als Sprachrohr dafür benutzen. Da kommt jetzt natürlich die Verbrechensermittlung wieder so ein Stück weit auf. Und dann ist auch so ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit angesagt, denn ein Mann, der zu Tode verurteilt wurde, ein Inhaftierter, könnte vielleicht unschuldig sein, wenn man sozusagen sein Opfer ihrem Happy-Face-Killer-Papa anhängen kann oder wenn der das irgendwie gestehen würde. Und was es für mich interessant macht über diese Familiendynamik allein hinaus, ist dann auch noch, dass wir hier so ein Stück weit auch natürlich einen Fokus auf die Opfer haben und was das mit den Familien eigentlich angerichtet hat. Denn sie zieht ja jetzt natürlich los und kontaktiert erstmal die Menschen, die davon auch betroffen waren. Also nicht so sehr dieser den Killer schnappen, sondern eher das die Nachwehen davon. Also vielleicht nochmal ein bisschen interessant anders aufgezogen, so eine Serienkiller-True-Crime-Serie.
Was das so psychisch auch mit ihr macht, wenn sie so erfährt, was ihr Vater so alles für Schrecken vollbracht hat. Ja.
Und die zwei Hauptdarstellenden werden gespielt von Dennis Quaid als Killervater. Dennis Quaid kennt ihr bestimmt, The Day After Tomorrow oder zuletzt als The Substance-Ekel-Chef. Oder dann haben wir noch Anna Lee Ashford, die die Tochter spielt, bekannt aus American Crime Story oder Masters of Sex. Und du freust dich bestimmt, Max, dass Robert und Michelle King da als Drehbuchautoren in diese Serie involviert sind. Ich weiß, du bist ja ein großer The Good Wife-Fan und ich bin ja ein großer Evil-Fan.
Ja.
Da kommt viel Gutes zusammen. Und dann haben wir als Regisseure noch Darren Grant, der hat zum Beispiel Your Honor gemacht, oder Michael Showalter, The Big Sick. Und das sind dann 8 einstündige Folgen, die im Wochentakt mit 2 zum Start bei Paramount Plus erscheinen. Happy Face! Das ist es.
Sehr gut. Und dann hast du noch eine Serie. Einen kurzen Sidequest machen wir jetzt noch kurz.
Einen kleinen Sidequest habe ich noch mitgebracht. Wir springen nochmal zurück zu Apple TV Plus. Am 26.03. kommt dann nämlich, nachdem jetzt Ende Januar gerade die 4. Staffel von Mythic Quest gestartet ist, noch ein Spin-off, was da quasi dazu kommt, sobald die Hauptserie mit ihrer neuen Staffel durch ist. Haben sie sehr gut getimt. Da sind dann die 10 Folgen durch und dann kommen nochmal 4 halbstündige kurze Folgen. Also ganz kurz noch so ein Sahnezuschlag quasi. Und entsprechend zur Hauptmission Mythic Quest ist dieser Serienableger halt auch im selben Universum verwurzelt. Wir erinnern uns, in der Hauptserie geht es ja um so einen Computerspielentwickler und was da alles in deren Büro und so stattfindet. Und jetzt haben wir eher so Fokus auf andere, die wir noch nicht kennen. Angestellte, SpielerInnen, Fans dieses Games Mythic Quest. Und dann deshalb ist es also auch so als Anthologie aufgezogen, dass wir da unterschiedliche Einblicke bekommen. Hatten wir teilweise auch schon in der Hauptserie, dass einfach mal ausgekoppelte Episoden dabei waren, wie zum Beispiel die 5. Episode der 1. Staffel oder die 2. der 6., wo wir einfach mal ein bisschen abschweifen durften. Und die Showrunnerin ist interessanterweise diesmal Katie McElhenney. Das ist die Schwester von Rob McElhenney, der Hauptdarsteller.
McElhenney.
Da spricht er sich so?
Es gibt einen Song sogar dazu, wie man seinen Namen ausspricht. Der von Ryan Reynolds gesungen.
Okay.
McElhenney.
Also es bleibt in der Familie, die Serie. Sie wechselt jetzt in die Schwesterhände rüber. Und ja, ich muss noch die 4. Staffel gucken. Ich hänge da gerade noch etwas hinterher, aber ich mag die Hauptserie auch sehr gern. Deshalb dachte ich mir, ja, 4 halbstündige, das sind ja nochmal 2 Stunden, die man ranhängen kann. Kein Problem. Bin ich dabei.
Ich habe sie gestern durchgeguckt, die 4. Staffel.
Okay, schön.
Dann gehört natürlich auch das Spin-off noch dazu dann. Genau, und dann bleiben wir bei Apple TV Plus. Am 26.03. gibt's nämlich noch eine tolle Serie. Und die heißt, die war schon in unserer Jahresvorschau, das ist jetzt Serie Nummer 3, The Studio.
Mhm.
Das ist eine Hollywood-Comedy mit 1000 Cameos, mindestens. genau, kreiert wurde die Serie von niemand geringerem als Seth Rogen und Evan Goldberg, das Duo, das unter anderem auch hinter The Boys und Invincible steht, als Produzenten. Und Seth Rogen natürlich auch als Darsteller. genau, und worum geht es? Seth Rogen spielt die Rolle eines Filmproduzenten, der heißt Matt Remick und der wird überraschend, erhält er eine Beförderung und übernimmt den Posten des Leiters des Hollywood-Studios Continental Studios, das es natürlich nicht gibt. Genau, und in seiner neuen Rolle muss er nun mit wetteifernden ProduzentInnen kleinen und großen Katastrophen an Filmsets und den noch größeren Egos von Schauspielstars sich herumschlagen, während er so den schmalen Grat zwischen Kunst und Kommerz navigieren muss, weil er natürlich gerne Filme machen möchte, also kunstvolle Filme.
Aber sich gleichzeitig auch dem Publikum anbiedern muss.
Er muss auch profitabel sein, genau. Und die Serie hat natürlich einen besonders spannenden Cast. Neben Seth Rogen spielt auch mit Catherine O'Hara, Catherine Hahn, die Catherine Zweifaltigkeit.
Das ist ja schon, da musst du ja schon quasi einschalten, doppelt einschalten, Max.
Genau, Ike Barinholtz spielt mit Chase Sui Wonders und natürlich gibt's noch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Cameos von gefühlt halb Hollywood. Unter anderem Bryan Cranston, Zac Efron, Charlize Theron, Anthony Mackie oder auch Martin Scorsese. Und
was?
Er weint.
Oh.
Und Esther, ich weiß, du hast es vorhin schon erwähnt, du magst Plansequenzen.
Ja.
Dann ist das deine Serie, weil die Serie sollte jetzt ganz oben auf deiner Liste stehen, denn jede Szene in The Studio wurde jeweils in einem Take und an einer Einstellung gedreht. Also jede Folge besteht dann so aus 1, 2, 3 Plansequenzen großen.
Spannend.
Wodurch die Serie dann so eine manische Energie erzeugt, weil sie panisch hinter diesen ganzen Leuten, die durch ihre Büros wuseln, hinterher rennt. Genau, 10 Folgen sind das. Ich darf leider immer noch nicht konkret über die Serie schwärmen, aber vielleicht lässt Esther mich das ja nochmal in einer kleinen Checkfolge nachholen zum Start, wenn ich ganz lieb gucke.
Ich bin gespannt. Kannst du mir noch sagen, oder ich weiß nicht, ob man es schon verraten darf, ist jetzt, verfolgt man dann ein Filmprojekt oder ein Serienprojekt, was sie drehen, oder ist das Studio einfach für mehrere Sachen zuständig und deswegen ist man überall mal hier in der Halle und da an einem Drehort oder?
Genau, überall. Okay. Also immer folgt man dem Produzenten.
Okay.
Dem Studioboss, der dann an verschiedene Filmsets geht.
Ja, ja. Okay, Max, ja, werde ich auf jeden Fall gucken. Ist ja schon völlig klar, wenn du so vor Stars auch strotzt und dieser wunderbare Humor drin ist von den Zweien, die wir ja schon geschult kennen. Es ist schon spät, Max, deshalb jetzt kommt die letzte Serie, die heißt Späti, die ich mir natürlich als Berlinerin nicht entgehen lassen darf.
Ich wollte gerade sagen, kennen Menschen außerhalb Berlins
kommt in der ZDF-Mediathek. Und wenn ihr nicht wisst, was ein Späti ist, das ist ein Spätkauf, ein kleiner Laden, in dem man auch zu Zeiten, wo andere Läden schon längst geschlossen haben, noch Lebensmittel und andere Utensilien erwerben kann. Ist allerdings ein bisschen teurer dann, wenn man einkaufen geht. Ist eine ZDF-Neo-Serie, die als Sitcom konzipiert wurde. Zumindest habe ich das so gelesen. Mal gucken, ob das auch stimmt, wenn das eigentlich auch vorm Späti spielen kann. Und hier muss Fred plötzlich die Leitung seines Lieblingsgeschäfts übernehmen, weil der Besitzer Hakan auf einmal Urlaub machen will, so kurzfristig. Will auch mal weg, weißt du?
Ja.
Immer so ein Geschäft betreuen. Und jetzt muss also dieser eigentliche Kunde dieses Geschäft am Laufen halten und dann kommen dann sehr skurrile Menschen auch vorbei, die da ein- und ausgehen und irgendwas wollen. Und gefährlich wird's dann auch, als die Hausbesitzerin Frau Gröner ihre Chance sieht, jetzt endlich diesen ungeliebten Späti-Verkauf aus ihrem Haus rauszukriegen, wenn jetzt der Besitzer gerade mal nicht da ist. Klingt alles sehr abgefahren und lustig.
Und sehr deutsch.
Sehr deutsch. Entsprechend deutsch ist auch der Cast. Sperr die Ohren auf, Max. Wilson Gonzales Ochsenknecht spielt Fred. Marc Hosemann ist dabei. Alexander Finkenwirt. Bill Kaulitz hat wohl auch mal einen Gastauftritt. Warum auch nicht? Ich meine, der ist
der muss auch mal in den Späti.
Genau. Und dann auch noch Maximilian Mund, den kennst du sicherlich aus How to Sell Drugs Online Fast. Oder Lisa Vicari aus Dark.
Noch ein Darkstar, dieser Folge.
Ja, genau. Oder Jasna Fritzi Brauer aus About a Girl. Also da geben sich viele, viele deutsche Stars die Klinke in die Hand und klingt nach 8 Folgen sehr vergnüglicher Unterhaltung aus Deutschland. Dann noch gratis, warum nicht, in der ZDF-Mediathek. Schaut einfach mal rein. Späti am 28. März.
So, und damit, der Späti macht vielleicht nicht zu, aber wir machen zu.
Wir machen Schluss, ja.
Genau, wir sind durch mit unserer Monatsvorschau. Das war unsere fein kuratierte Auswahl von 15 spannenden Serienstarts im März. Und ich hoffe, dass das ein oder andere spannende Highlight auch euch begeistern kann. Eine Übersicht mit allen Titeln und Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr dann in den Shownotes nochmal. Und danke, Esther, dir für die schönen Serien, die du mitgebracht hast.
Es war mir eine Freude.
Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.